dass er der Sohn Gottes ist, der Erlösung bringt für all die, die das annehmen. Und dann gibt es da noch die Fragen, die die Wissenschaft nicht klären kann, gell? Aber wenn ich mein Leben schaue und mein Erleben in Betracht ziehe, dann bin ich einfach überzeugt, da gibt es einen Gott. Jesus Christus ist sein Sohn. Und er ist gestorben, dass ich darf leben. Ich weiss aber auch, es gibt Sachen und Umstände in meinem Leben, die mich eigentlich von dieser Beziehung würden trennen. Aber ich weiss, dass der Jesus gekommen ist, um all die Sachen, die mich würden trennen, eben aus dem Weg zu räumen. So bin ich unverrüttelbar überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, dass er aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Ich bin überzeugt, dass er aufgefahren ist in den Himmel und der Heilige Geist geschickt hat, der heute da ist. Und ich möchte damit rechnen, dass er heute zu uns schwätzen kann, dass er unsere Herzen heute bewegen kann, ganz gleich in welchem Modus, dass du heute Morgen dahin gekommen bist, ganz gleich wie voll das dein Bauch ist, ganz gleich wie das deine emotionale Lage gerade ist, egal ob du noch nie etwas von Jesus gehört hast oder schon über 100 Jahre mit ihm unterwegs bist. Gell, für uns Jungen ist das so lustig. Über 100, es glaubst niemand über 100 Jahre mit Jesus unterwegs. Heute haben wir Psalm Sonntag. Und wir wollen... Was? Schon beim Durchsprechen, als ich es der Silvana vorgemacht habe, sie jetzt einmal akzeptiert, dass ich Psalm Sonntag gesagt habe, und beim zweiten Mal hat sie gefragt, wie heisst der Sonntag? Es ist nicht der Psalmsonntag, es ist der Palmsonntag. Excuse für meine Versprecher, die heute Morgen sicher nicht der Einzige wird gewesen. Danke vielmals fürs Sonntag. Wir schauen miteinander den Weg an, wo Jesus vor seinem Verrat durch Judas an den Juden und durch seine Kreuzigung durch die Römer gegangen ist. Ein Weg, wo ich nicht weiss, wer von uns fähig gewesen wäre, den wirklich zu gehen. Ein Weg, der von wahrer Liebe überströmt. Und ein Weg, wo wir dürfen inspiriert sein von dieser Bereitschaft von Gott. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen auf die Liebe, die sich in diesem Weg so herauskristallisiert, eingehen. Und ich möchte sie vielleicht auf eine andere Art, als ihr jetzt erwartend, anschauen. Eine, die ich glaube, gibt dieser Liebe von Gott noch mal ein bisschen Tiefe. Aber lasst uns zu Jericho anfangen. Zu Jericho startet nämlich der Weg von Jesus. Und zwar bei einem Tischgespräch, das ich selber nicht vorlesen möchte, sondern wo ich möchte, einen Musical-Abschnitt aus dem Adonia-Musical Zachäus vorspielen, wo sie miteinander die Diskussion, die sie an diesem Tisch haben, sehr, sehr gut nachstellen. Und ihr dürft gerne mitlesen, Matthäus 20, ab Vers 20, und dürfen auch staunen, wie sehr, sehr genau dass das Musical von Adonia ist, auch wenn nicht 100% jeder Satz genau so in der Bibel zu finden ist. Für die, die das am Podcast hören, die daheim im Internet, ihr werdet die nächsten 2 Minuten einfach Ruhe hören, Copyright-Gründe. Dürfen wir das nicht ins Internet stellen von Adonia. Aber ich möchte euch einladen, die Tournee startet gerade. Geht doch so ein Musical schauen. Wir sind in Jericho am Tisch mit Jesus und den Jüngern. Und genau für das gehen wir jetzt auf Jerusalem. Wir sehen, Jesus ist schon in Jericho, am Start von seiner Reise, absolut bewusst, was auf ihn da wird zukommen. Es wird kein einfacher Weg. Er fordert die Jünger aus, ihr wisst nicht, was auf euch zukommt. Und wir sehen in dieser Situation, dass er auch null emotionalen Support kriegt von seinen Jüngern. Er ist auf sich allein gestellt, muss sogar noch ertragen, dass die anderen dumme Fragen stellen und miteinander streitend. Und so macht er sich auf den Weg. Auf den rund 45 Kilometer langen Weg von Jericho nach Jerusalem. Beim Verlassen der Stadt heilt er noch schnell ein paar Blinde. So nebenbei, das ist der Status normal bei Jesus im Leben. Und nachher laufen sie Richtung Ölberg. Und wo sie am Fuß vom Ölberg ankommt, schickt er zwei von seinen Jüngern voraus und sagt, geht voraus, schauen, dort vorne werden wir einen Ort finden mit einer Eselin und ihrem Fohlen und bringen sie zu mir. Ich will auf denen in diese Stadt reiten. Und jetzt darfst du mir die PowerPoint-Präsentation bringen. Danke vielmals. Weil in dem, dass er auf dem Esel auf Jerusalem reitet, erfüllt er eben eine von diesen Verheißungen. Wir lesen aus Matthäus 21, Verse 4 bis 5. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Von dem, was jetzt nach dem passiert, darfst du mir wieder eins weiter danken, kommt der Name nicht vom Psalmsonntag, sondern vom Palmsonntag. Die weiteren Verse, die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herumjubelte. Gott, gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die Menge tobt. Sie lieben den Mann, der da kommt. Sie geben ihm königliche Ehre. Sie zollen ihm Respekt. Und Jesus? Jesus wählt den Weg auf Jerusalem und direkt in den Tempel. Zu dem Ort, wo sein Vater daheim ist. Nimmt sich Zeit, nimmt sich Seile, knüpft die Peitsche und vertreibt damit nicht nur die Händler, sondern Schaf und Kühe, und alles aus dem Tempel stößt Marktstände um, tut Taubenhändlerstände zerstören und macht einmal so richtig klar, was da Sache ist. Was ist jetzt passiert? Ist Jesus irgendwie die Verehrung zu Kopf gestiegen? Hat er das Gefühl, jetzt kann ich gerade mal zeigen, wer da wirklich an der Macht ist? Ich meine, so hinsitzen, eine Peitsche knüpfen, Leute vertreiben mit einer Peitsche, Sachbeschädigung, das klingt nach organisierter Kriminalität. Oder muss er sie jetzt unbedingt provozieren? Hat er irgendwie Angst, die haben mich zu lieb und eigentlich müssten sie mich töten? Muss er es unbedingt provozieren, dass die Leute ihn anfangen zu hassen? Weder noch, die Liebe zum Vater im Himmel ist es, wo ihn antreibt. Wir lesen in Matthäus 21, Vers 13. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Ort, wo als Begegnungsort gedacht gsi wär zu Gott. Der Ort, wo Gott einem Mensch nachkommen will. Der Ort, wo Gott die Opfer der Menschen entgegennehmen will, der Ort wird zum kommerziellen, profitorientierten Platz mit dem Hauptanliegen Selbstverwirklichung. Und Jesus setzt ein kompromissloses Zeichen für seinen Vater. Er sagt, Jesus setzt sich kompromisslos für seinen Vater ein. Das Streben nach dem eigenen Vorteil der Leute, die sie haben, die sie dazu antreibt, den Wohnort Gottes zum Marktplatz zu machen, das widert ihn an. Und völlig zu Recht. Aber jetzt macht er nicht einfach nur eine Ansage und setzt ein klares Zeichen gegen die Leute, die sich falsch verhalten. Nein, er setzt sich gerade im Anschluss dafür ein, für die Menschen, die in der Not sind. Er hat ein unglaubliches Anliegen für die Menschen. Nicht in ihrer Selbstverwirklichung, aber in ihrer Not. Er bleibt nämlich im Tempel, heilt Blinde und Lahme, alle, die zu ihm kommen. Es muss ein unglaublich kraftvoller Moment gewesen sein. Warum? Wir lesen, die Kinder, die schnallen. Die Kinder fangen an, Gott, den Jesus zu loben und schreien Hosianna, dem Sohn von David. Und die hohen Priester und die Pharisäer, die schauen zu und stören sich. Sie werden richtig entsetzt. So, dass sie einen Plan anfangen zu schmiegen, wie können wir den Jesus am besten umbringen. Sie wissen aber auch, das Volk steht grösstenteils noch hinter dem Jesus und darum können wir ihn jetzt nicht einfach so verhaften und so schmiegend einen Plan, wie sie ihn nachher wollen, versuchen. Das lesen wir dann am darauffolgenden Tag. Jesus geht wieder in den Tempel, dort zwischendrin verflucht er noch schnell einen Feigenbaum, aber geht wieder in den Tempel und verkündet den Leuten das Himmelreich und erklärt ihnen Gott. Und in dieser Unterhaltung sehen wir, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer kommen und Jesus wollen x-fach herausfordern, in eine Aussage drängen, die sie nachher gegen ihn verwenden könnten. Aber Jesus gibt sich keine Blöße. Lässt nichts an sich herankommen, gibt ihnen nichts in die Hand. Im Gegenteil, mit seinen Antworten überführt er das falsche Verhalten von all denen, die heuchlerisch leben. Er erzählt Gleichnisse, was in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird. Und er warnt die Volksmenge ganz öffentlich vor diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, die zwar wunderschöne Worte machen und sich für Gott und sein Gesetz einsetzen, aber eigentlich etwas ganz anderes auf ihrer Agenda steht, nämlich der eigene Vorurteil zu suchen, egal um welchen Preis. Und er fordert die Leute auf, in diesem Zusammenhang, genau gleich, wie er es mit den Jüngern gemacht hat, schon in Jericho. Matthäus 23,11 sagt er, der Größte unter euch muss den anderen dienen. Derjenige jedoch, der sich über die anderen stellt, werden gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, werden erhöht. Weiter erzählt nachher Jesus den Menschen, die ihm zuhören, nicht nur, was in den nächsten Tagen auf sie zu wird kommen, sondern er erzählt Gleichnisse, die drin tragen, wie sich Christen sollen verhalten zwischen seiner Himmelfahrt und seinem späteren Wiederkommen. Er sagt auch, dass einst jeder von uns sich wird müssen vor Gott verantworten, wie wir damit umgegangen sind und wie wir das verwaltet haben, was Gott uns auf dieser Welt anvertraut hat. Nachher zieht er sich zurück mit den Jüngern, bereitet das Abendmahl vor und feiert es. Geht in den Garten Gethsemane, bettet, wird verraten, verhaftet, vor der Hohen Rat und später vor Pilatus gestellt. Er wird verurteilt, vom Volk nicht begnadigt, von den Römern gekreuzigt und da sind wir dann schon an Ostern. Später, 3 Tage später genau, überwindet er Tod, ist Sieger über Sünde und fährt aus dem Grab. Das ist so die Geschichte im Schnelldurchlauf. Der Weg von Jericho nach Jerusalem. Jetzt habe ich euch aber versprochen, es ist eine Liebesgeschichte. Und vielleicht sagst du jetzt, irgendwie fehlt mir in dieser Geschichte die Romantik. Und das stimmt. Diese Geschichte hat null mit Romantik zu tun. Da ist nichts romantisch dran. Hey, der Kreuzestod, der ist so eine hässliche Art zum Sterben. Die gehobene Gesellschaft hat das daheim nicht einmal erwähnt, weil der Gedanken allein daran, wie das passiert, so grauenhaft schlimm war. In dieser Geschichte ist nichts romantisch zu finden. Und gleich behaupte ich, ist es eine Liebesgeschichte schlechthin. Lass mich darauf eingehen. Ich weiss nicht, wie du Liebe definierst. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht, wie man Liebe definieren könnte und habe Folgendes gefunden. Liebe wird oft als das stärkste Gefühl beschrieben und ist dabei äußerst ambivalent. Manche Menschen treibt sie in den Zustand des völligen Glückes, andere kapituliert sie in die Depression. Sie verfügt über die Kraft, alle moralischen Hemmschwellen über Bord zu werfen. Ein großer Teil der Morde sind Beziehungstaten, bei denen Besitzansprüche, Eifersucht und Enttäuschung auf die Liebe zurückzuführen sind. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Die Liebe ist ein Gefühl mit biochemischer Grundlage und neurologischen Mustern, die es uns Menschen ermöglicht und vereinfacht, Bindungen einzugehen. Sie stärkt das Miteinander, erhöht evolutiv betrachtet den Paarungserfolg und die Chance auf gesunden Nachwuchs. Das sichert einer Spezies das Überleben. Die Liebe ist eine der einflussreichsten und trickreichsten Funktionen, die sich im Gehirn und Körper eingebaut haben. Coole Beschreibung, oder? Würden wir so, ja, okay, gut. Biochemischer Vorgang im Hirn von den Menschen, Glückshormonausschüttung und darum manchmal ein bisschen Irrationalität. Das ist die weltliche Definition von Liebe. Ich behaupte, es hat mit der Definition von Liebe aus der Bibel rein gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist nicht die Liebe, die die Bibel darunter versteht, wenn sie sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Ich glaube, es ist auch nicht die Liebe, die die Bibel damit meint, wenn sie sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben. Oder auch nicht, wenn wir es im Jahresvers leben, alles, was wir tun, soll aus Liebe bestehen. Und ich glaube, es ist auch nicht die Liebe, die Gott unter Beweis stellt, wenn er seinen einzigen Sohn schickt, weil er die Welt so liebt. Ich glaube, die Liebe von Gott definiert sich nicht über Gefühl, sondern über Selbstaufgabe und Selbsthingabe. Und ich weiss, vielleicht willst du mir jetzt gerade riesig widersprechen, willst du aufschreien und sagen, Gott liebt mich doch. Und ja, zu 100%, Gott liebt dich und ich glaube, er hat positive Emotionen. Aber ich glaube, Liebe entfernt von Emotionen zu sehen, ist so viel kraftvoller, so viel wertvoller. Aber lasst mich das erklären. Nehmen wir an, Jesus geht den Weg aufgrund von emotionaler Liebe. Den Weg von Jericho auf Jerusalem. Was passiert? Als erstes geht er den Weg gar nicht. Warum? Ja, er hat die Jünger so fest lieb. Und er weiß, was auf sie wird zukommen. Er weiß, die Jünger werden emotional Schmerz, Furcht, Enttäuschung, Scham, Unverständnis erleben. Und er weiß, was auf ihn wird zukommen. Hey, wenn er so emotional verbunden ist mit ihnen, dann wird er diesen Weg nicht gehen. Dann wird er sie schützen davor. Er wird sie vorwarnen und davor springen. Der, den du so liebst, auf emotionaler Basis, den wirst du nie in das Unheil reinführen, wie das die Jünger erlebt haben. Wir gehen einen Schritt weiter. Wenn Jesus auf emotionalem Weg die Menschen liebt, dann ist er bemüht um Frieden. Wie soll man das sagen? Hilf mir, Silvana. Du bist ein Harmonie. Danke vielmals. Und ist er bemüht um Harmonie? Oder? Nie würdest du jemanden, den du auf emotionalen Menschen so irrationell liebst, nie würdest du eine Peitsche knüpfen und in Kauf nehmen, dass er verletzt wird, wenn du aus dem Tempel treibst. Das machst du nicht, dann schweigst und du wirst ganz sicher auch die Person, die du auf emotionalen Menschen so verliebt bist in sie, nicht öffentlich so zur Sau machen, wie er es mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten macht und sie so bloßstellen. Was macht emotionale Liebe? Wir schauen es auch an, anhand dieser Geschichte. Die Leute, die lieben Jesus in dem Moment, wo er auf dieser Eselin, auf dem Fohlen, auf Jerusalem reitet. Sie sind begeistert von dem Mann. Sie freuen sich, sie tun ihre Kleider auf den Boden und sie reissen Zweig ab. Sie zeigen ihm Ehrerweisung, Respekt und Liebe. Sie behandeln ihn königlich. Warum? Biochemischer Vorgang. Sie sehen ihre Fortbestandschance als Volk und die Chance auf gute Zukunft von ihren Kindern darin, dass Jesus jetzt die Römer vertreibt. Das schüttet Glückshormone aus. Cool. Man sagt emotionale Liebe dazu. Aber am gleichen Tag, ein paar Stunden später, wird Jesus als Bedrohung wahrgenommen. Er vertreibt die Händler aus dem Tempel und er macht Punkte klar, wo der Schriftgelehrte und Pharisäer Standard bedroht. Biochemisch Angst auf die Zukunft. He? Und es ist nichts mehr da mit Liebe. Was ist die Reaktion? Todeswunsch für Jesus. Liebe von Jesus ist anders. In dem Moment, wo er zu Jericho merkt, meine Jünger haben es nicht kapiert. In dem Moment, wo er emotional keine Unterstützung kriegt. In dem Moment ändert sich an seinem Entschluss nichts. In dem Moment, wo er hinterlistig versucht wird, ändert sich an seinem Vorsatz, sich selber hinzugeben, gerade nichts. In dem Moment, wo er enttäuscht wird, wo er missverstanden wird, ändert sich seine Bereitschaft, den schwierigen Weg und nach dem Besten zu gehen und den nach dem Besten für die Welt zu trachten. An dem hält er immer noch fest. In dem Moment, wo er verhaftet wird, wo er ausgepeitscht wird, wo er an seine körperlichen Grenzen gebracht wird, wo er als Kreuz genagelt wird, steht sein Beschluss immer noch fest. Ich gebe mich ganz hin. Sogar in dem Moment, wo er am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibt er trotzdem in dem Entschluss fest, für Gott alles zu tun. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll passieren, auch wenn ich mich emotional gerade nicht verbunden fühle mit dir. Und selbst heute, nachdem er sein Leben gegeben hat, ist er immer noch genau gleich selbstlos. Seine eigenen Wünsche aufzugeben. Sein Wunsch wäre, dass du das annimmst, aber er lässt dir die Chance und sagt, das, was du wünschst, ob du willst oder nicht, das steht für mich an erster Stelle. Du darfst entscheiden, ob du die Beziehung zu mir willst leben oder nicht. Und auch wenn du ein Leben führst, das Gott nicht gefällt, wo Gott enttäuscht, und ja, das ist möglich, er liebt dich weiter. Nicht in Form von überschwänglichen Glücksgefühlen, sondern in der Entscheidung, nach deinem Besten zu trachten. In der Entscheidung, sich immer noch voll für dich hinzugeben. Und das ist nachher auch der Grund, warum dich eben nichts von dieser Liebe von Gott trennen kann. Warum du nichts machen kannst, dich aus dieser Liebe zu entfernen. Weil Gott den Entschluss gefasst hat und das durchzieht. Selbsthingabe, Selbstaufgabe, nach deinem Besten trachtend. Klar, weil er Konsequenzen kennt von dem, wenn du seinen Opfertod nicht annimmst, ist es sein allererster Anliegen, dass du dein Herz für ihn hingibst. Aber auch wenn du dich in deinem Wunsch gegen das entscheidest, oder in einer Situation dein eigene suchst, dann haltet er dich nicht davon ab. Er stellt das, was du willst, an Priorität über sein eigene. Die Entschlossenheit, die Jesus dazu bewegt, auf das Jerusalem zu gehen, im vollen Wissen, welche Strapazen und welche Ungemütlichkeiten da zu erwarten sind. Die Entschlossenheit hat er am heutigen Tag für dich alles zu geben. Merken wir, wie viel mehr Power das hat? Wenn wir nicht einfach denken, Gott ist irgendwo auf Wolke 7, wenn er an uns denkt. Sondern wenn wir wissen, die Liebe ist motiviert, Selbsthingabe, Selbstaufgabe, heute immer noch genau gleich. Gott entscheidet sich immer wieder neu für dich. Und fordert dich auf, ihm das Gleiche zu machen. In diesem Gespräch im Tempel wird er gefragt, welches ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist aber dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und da meint er nicht, auch wenn da steht Herz, damit man schnell ein bisschen versteht, dass Juden haben mit dem Herz denkt. Da meint er nicht, dass du musst bemüht sein, dass dein Körper jetzt möglichst viel Glückshormon produziert. Nein, er meint, du sollst dich bereit sein, hinzugeben. Dein Leben hinzugeben für Gott an erster Stelle und dein Leben hinzugeben für deinen Nächsten. Und zwar in einer ganz klaren Reihenfolge. Zuerst Gott, dann der Nächste. Und nicht sagen, darunter steht etwas von Selbstliebe. Ich behaupte, Selbstliebe funktioniert nicht. Weil ich kann mich nicht für mich selber aufgeben. Also mal kann ich schon, dann drehe ich mich im Kreis. Aber ich kann nie meine Bedürfnisse höher stellen als meine Bedürfnisse. Wissen wir, wie ich meine? Das hat nichts mit dem Selbstwert zu tun. Auf den können wir nachher noch schnell sprechen. Das ist ganz wichtig. Die Reihenfolge ist klar, zuerst Gott und nachher meinen Nächsten. Zuerst vertreibt Jesus die Händler aus dem Tempel, setzt sich für seinen Vater ein und nachher heilt er die Kranken, die zu ihm kommen. Und an dem Abend, vor dem Abendmahl, lesen wir eine Geschichte, wie sich so wie folgt zuspielt. In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Hause von Simon, einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß mit teurem Parfümöl herein, das sie ihm über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung, ärgerten sie sich. Sie hätten es lieber für viel Geld verkauft und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte, warum fallt ihr über sie her? Sie tut mir etwas Gutes. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen, um meinen Körper zum Begräbnis vorzubereiten. Zuerst Gott, nachher die Armen, nachher der Mensch. Aber beides ist gleichermaßen wichtig. Ich habe gesagt, ich komme nachher nochmal drauf, warum Selbstliebe nicht funktioniert. Eben dein eigenes Bedürfnis höher zu stellen als dein eigenes Bedürfnis und dich höher zu achten als dich selber. Das ist die Definition von Liebe in der Bibel, das funktioniert ja nicht. Das müssen wir aber auch nicht. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, wenn du weißt, dass Gott sich für dich immer wieder aufgibt und dass Gott deine Bedürfnisse über seine stellt. Wenn du weißt, dass Gott dich an erster Stelle sieht, dann musst du selber dich nicht mehr an erster Stelle sehen. Da wirst du freigesetzt, weil du weißt, der über allem thront, der setzt sich für mich, darum muss ich nicht. Ich bin freigesetzt, mich für ihn einzusetzen und ich bin freigesetzt, mich für andere einzusetzen. Das ist nachher ziemlich sicher auch das, was es heisst, weil Gott zuerst liebt, können wir auch lieben. Weil es immer um mich geht, darf ich mich nicht um mich selber drehen, sondern darf ich mich einsetzen für den Nächsten. Wenn du begreifst, dass Jesus dich liebt, wie wir es jetzt angeschaut haben, dann wirst du auch deinen Wert erkennen. Und es wird einen unschlagbaren, aber demütigen Selbstwert in dir auslösen. Versteht ihr, was ich sagen will? Hey, Gott liebt dich. Er liebt dich. Was für eine kraftvolle und unverrüttelbar gute Nachricht. Wenn es Jesus um dich geht, darf es dich um andere gehen. Kannst du dich mit ganzer Vernunft, mit ganzem Herz, mit ganzem Gemüt für Gott einsetzen und für deinen Nächsten? Und es ist gar nicht so eine Mordsaufgabe. Jesus erwähnt es zweimal in seinen letzten Tagen vor dem Kreuz. Wie es funktioniert. Willst du gross sein, mach dich klein. Jeder kann ein Diener sein. Willst du gross sein, mach dich klein. Jeder kann ein Diener sein. Und ich glaube, dort fängt es an. Dort fängt die Liebe an, die Gott zu uns hat. Und dort fängt die Liebe an, die ich weitergeben darf. Im selbstlosen Hingabe, im Dienst. Und so möchte ich schliessen mit einem Lied, nochmal aus dem Musical Adonia, wo genau das singt. Willst du gross sein, mach dich klein. Jeder kann ein Diener sein.